Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich habe das große Glück, die große Ehre, die große Freude, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenzulernen. Und der Co-Host heute ist Jan. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo Danny, schön wieder mal da zu sein.
Genau, Jan ist der Jugendwart in unserem Kirchenbezirk, ich bin der Jugendpfarrer und wir haben uns überlegt, wir lernen mal so ein paar Leute kennen und stellen die euch auch vor in diesem Podcast. Ich bin gespannt, wen du uns heute mitgebracht hast. Wie immer, am Anfang erstmal nur eine Beschreibung deinerseits.
Ja, also ich habe eine junge Frau mitgebracht, die in unserem Kirchenbezirk schon, naja, noch nicht ganz so lange aktiv ist. Sie ist noch relativ jung. Ich glaube sogar die jüngste, die ich dir bisher vorgestellt habe. Ist sehr musikalisch, ist in der JG-Leitung sehr aktiv. Und ich habe sie schon bei verschiedenen Events kennengelernt, die überall eigentlich, du tauchst glaube ich überall auf. Also zumindest nehme ich das so wahr. Und und um Freude beim Podcast zu haben, muss man einfach mal diese Wundertype vorstellen.
Du hast uns auch zu dieser Wundertype wieder drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht.
Genau. Unsere Wundertype liebt es, sich die Zunge zu verbrennen. Zweitens, hört am liebsten Popmusik von Ed Sheeran oder Milo. Und drittens, das Lieblingsfilmgenre unserer Wundertype ist historische Filme mit vielen Toten.
Aha. Filme mit vielen Toten. Naja, also ich sehe sie ja schon, ja noch nicht. Streck mal bitte die Zunge raus. Die sieht jetzt nicht so vernarbt oder verbrannt aus, von daher, nee, das ist es nicht. Popmusik von, was war's? Ed Sheeran oder?
Milo.
Na, wenn du es schon so genau sagst, dann wird das wahrscheinlich zutreffen. Obwohl, wenn jemand Filme mit vielen Toten mag, dann ist vielleicht Popmusik doch nicht so das richtige Genre. Also ich schwanke zwischen den beiden. Entweder wir haben hier einen Metalhead vor uns, der Filme mit vielen Toten sieht, oder jemand, der Popmusik mag und Filme mit vielen Toten nicht mag. Ich würde mal sagen, das mit den Filmen mit vielen Toten stimmt nicht.
Da müssen wir wohl unsere Wundertype mal fragen.
Genau, hallo Bianca, schön, dass du da bist.
Hallo.
Klär mich mal auf, habe ich recht?
Was muss nochmal?
Filme mit vielen Toten.
Stimmt nicht. Das stimmt. Ich schaue mir gerne Filme an, die vor allem historisch sind, wo ich irgendwie auf Geschichte zurückgreifen kann, wo ich mich auch ein Stück weit weiterbilden kann. Sonst mag ich eigentlich überhaupt keine Filme. Und guck Serien sehr gut, sehr viele an. Was nicht stimmt, ist die zweite Sache. Ich höre nicht Popmusik.
Also doch ein Metalhead unter euch.
Genau. nein, eher Punk und Rock.
Okay. Ja. Was für Bands? Also Ed Sheeran und was war's?
Milo.
Ich weiß nicht, schon mal was nicht, ist. Sondern?
Also eher unbekannte und auch, also bekannte Bands. Ich sage jetzt erstmal eine bekannte Blink-182. Oder Offspring und so was in die Richtung, aber auch in die Rockrichtung, All Time Low, das ist eine Rockband, oder New Politics.
Mhm. Also die Punkbands sind eigentlich aus unserer Jugendzeit, ja, Danny, ne?
Hab ich auch halt gedacht.
Die haben wir angehört, als wir jung waren.
Kenn ich noch, die sind durch unsere Gelder groß geworden.
Ja, genau, weil wir damals noch CDs gekauft haben.
Genau. Und für euch, die ihr die Bianca nicht sehen könnt, beschreiben wir die mal. Also mir sitzt eine junge Frau gegenüber, wir mit unserem ewigen Haarkonflikt. So, ne? Also wenn ich jetzt mich mal in dich hineinversetze, Jan, dann dürfte die Haarfarbe dunkelbraun sein. Für mich ist das aber aschblond oder dunkelblond.
Also ich würde dunkelblond diesmal sogar mitgehen.
Okay. Bianca?
Ja, also dunkelblond gehe ich auch mit. Okay. Ich habe leichte Strähnen. Okay.
Nee, weil wir haben hier sind so ein bisschen, entweder sind wir farbblind oder keine Ahnung, irgendwas stimmt da nicht mit uns, wenn wir. Genau, schulterlange Haare würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen überschulterlang. Und eine dünne, schwarze, runde Brille im Gesicht, die aber nicht aussieht wie Harry Potter, sondern irgendwie ein bisschen größer.
Und schöner.
Genau. Und ganz helle Augen und ein strahlendes Lächeln.
Dazu kommt ein schwarzes T-Shirt und eine silberne Kette mit einem Kreuzanhänger.
Genau, und eine schwarze Jeans mit, die ist unten ein bisschen hochgekrempelt. Die seht ihr im Episodenbild. Genauso wie die Schuhe. Aber irgendwie scheint hier was noch nicht so richtig hinzuhauen, wenn ich mir die Schuhe gerade so angucke und das Episodenbild damit vergleiche. Also irgendwie sehe ich hier doppelt. Jan, was hat es denn damit auf sich?
Ja, auf dem Episodenbild sind zwei verschiedene Paar Schuhe drauf und das liegt nicht daran, dass die Bianca versehentlich die falschen Schuhe angezogen hat, sondern ich habe heute zwei Wundertypen dabei.
Ach, sehr cool. Na, dann müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Dann beschreib uns doch mal bitte die zweite Wundertype mit deinen Worten.
Also die zweite Wundertype ist ein sehr fröhliches Wesen, also schon wie die erste Wundertype, wie die Bianca, die gehören nämlich eigentlich auch immer zusammen. Die kann man manchmal fast gar nicht trennen. Sie ist ganz quirlig, kann sich an den kleinen Dingen und an vielen Dingen freuen und ich habe sie als sehr mutig erlebt, aber halt auch, ja, also beide, muss man dazu sagen, auch manchmal hinterfragend, ne? Also nicht alles so hinnehmend und ja, jung, aktiv, ja, erstmal so viel.
Okay, und auch zu dieser zweiten Wundertype hast du mir drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht.
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe falsch geraten. Ich rate ja jedes Mal, wenn ich die Fakten geschickt kriege. Also, unsere zweite Wundertype hat insgesamt schon 16 verschiedene Länder bereist.
Gibt es überhaupt so viele Länder?
Geografie machen wir mal noch zusammen. Ja. Unsere Wundertype liebt Pferde über alles und geht seit Grundschulzeiten an Reiten. Hatten wir schon mal. Oder drittens, ist total unorganisiert und immer verplant.
Also 16 Länder bereist, liebt Pferde, kann reiten oder ist total unorganisiert, verplant. Also da würde ich schon alleine, weil es so negativ klingt, das Letzte ausschließen. Ich denke, sie ist nicht unorganisiert und verplant.
Ja, Wundertype, was sagst du denn?
Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Hallo. Also, ich fange an, das Erste, das ist wahr. Ich war schon in 16 Ländern, die mit meiner Familie zusammen bereist, schon seit ich klein bin.
Kriegst du die aus dem Stegreif hin?
Oh, ich müsste jetzt...
Auf welchem Kontinent warst du noch nicht?
Asien, ja, so in die Richtung... Also Indonesien zwar, Bali, Australien ist auch schon weg, Nordamerika war ich in Mexiko, wir waren auf Kuba, wir waren, auch Costa Rica haben wir auch schon bereist, Brasilien, Argentinien und auch sehr viel, was so afrikanisch ist, also Namibia, Botswana, Ägypten, Kenia, Tansania, alles dabei.
Da ist jemand rumgekommen, würde ich sagen.
Ja.
Und was ist mit der Antarktis?
Die noch nicht.
Ah, okay.
Noch nicht.
Okay, das stimmt also schon mal. So, und jetzt ist entweder die Frage, du bist ein Pferdegirl oder du bist total unorganisiert.
Also, ich bin absolut kein Pferdegirl. Ich habe richtig Schiss vor Pferden. Wirklich. Und ich bin total verpeilt. Wirklich, ich bin der verpeilste, Mensch, den es auf der Erden gibt.
Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mit der Angst vor Pferden, das kann ich seit, ich glaube, seit 4 Tagen nachvollziehen. Ich war mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, also ich wohne ja in Ottmannsdorf, ne? Das ist ja direkt neben Zwickau. Das habe ich auch noch nie im Podcast erzählt. Ich wohne jedenfalls in Ottmannsdorf und da ist direkt ein Pferdehof daneben. Ich war mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, nicht weit von unserem Zuhause entfernt und da laufen immer Leute mit Pferden vorbei. Manchmal reiten die vorbei. Letztens ist eine junge Frau mit einem Pferd an der Leine einfach da quasi, hat das spazieren geführt. Und wir spielen da so auf dem Spielplatz und auf einmal, und die laufen da so hinter aufs Feld und eine Viertelstunde später kommt das Pferd angerannt, wie wild. Und rennt quasi einmal auf den Spielplatz, hält so an, scheut, guckt in alle Richtungen, wo es denn jetzt gelandet ist und rennt dann weiter Richtung Pferdehof zurück sozusagen. Und 5 Minuten später kommt die junge Frau angejoggt, sieht dezent fertig aus und dreckig, lag wahrscheinlich auch kurzzeitig. Und da habe ich mal gemerkt, was Pferde auch einfach für krasse, kräftige Tiere sind. Also ich kann das jetzt mittlerweile auch nachvollziehen. Ich habe mir auch in dem Moment, ich habe meinen Kindern nur gesagt, ihr versteckt euch mal schnell unter dem Spielturm so. Weil du weißt ja auch nicht, ob das dich mal schnell eben umrennt oder so, ne? Das ist krass.
Ja, das stimmt.
Aber hat es bei dir irgendeine Bewandtnis? Also, hast du einfach nur schon mal ein Pferd gesehen, hast gedacht, ganz schön groß, jetzt habe ich Angst davor oder ist da was passiert?
Also ich habe noch nie so richtig schlechte Erfahrungen mit Pferden gemacht. Wir waren mal auf einer Rüstzeit auf einem Pferdhof und da war ein so ein Pferd dabei, das war irgendwie immer ein bisschen aggressiver und wir sollten halt die Pferde füttern gehen. Da war ich mit einer Freundin da und die wurde dann von dem Pferd gebissen. Das sah dann auch echt heftig aus und ich hatte auch generell schon sehr viel Respekt vor diesen Tieren. Also die sehen auch schön, die sehen auch schön aus und ich bewundere auch jeden, der da wirklich aktiv mit Pferden irgendwelche Hobbys auch betreibt, aber ich selbst habe da einfach zu viel Angst jetzt auf Pferden.
Ja, das okay. Ist wahr. Und Elena, Quatsch, sorry, ich muss mal kurz euren Namen sortieren. Bianca, was würdest du sagen, woran man erkennt, dass Elena ein bisschen verpeilt und unorganisiert ist?
Also manchmal ist Planung nicht ganz so ihre Sache. Man hat ein paar Sachen mit ihr ausgemacht, wirklich fest und dann steht sie da und sagt halt irgendwas anderes. Das ja. Letztes in der JG war wieder so ein Beispiel.
Gestern, ja.
Na, vorgestern war es, glaube ich. War es halt so, ich habe da Elena gefragt, ob sie abschließen kann heute. Und plötzlich kommt sie später zu mir, ja, mein Wecker klingelt, ich muss nach Hause. Ich mir so gedacht, ja. Haben wir dich gerade noch ausgemacht, dass du heute abschließt. Ich habe damit kein Problem, weil ich bin relativ spontan und kann meinen Plan, also ich plane gerne.
Und viel. Und mit Tabelle und Uhrzeit und bin jetzt da echt sehr krass. Und ich bin dann eher so jemand, der entweder gar keine Liste hat und wenn er eine Liste hat, ist die Liste eigentlich auch total sinnlos, weil ich trotzdem wieder alles über den Haufen schmeißt, vergesst,
dies
und
das noch tauscht. Oder die Liste verlegst, die also, ich dann in meinem Rucksack finde.
Zum Beispiel.
Oh Mann. Also es klingt, als ob ihr euch ganz gut ergänzt.
Ja.
Okay, wir beschreiben mal die Elena noch. Die Elena sitzt mir gegenüber und hat langes, lockiges Haar. Du bist nur Schalockenkopf. Mhm. Genau, und die Farbe würde ich, also das sogar eher so ein Verlauf, würde ich sagen. Die sind am Ansatz noch recht dunkel, werden dann hellbraun bis fast dunkelblond. Ist das natürlich so?
Na, das unten ist durch den Sommer. Aha. Und das hier zwischendrin ist durch Farbe.
Okay. Krass. Genau, auch sie hat eine, habt ihr dieselbe Brille?
Ja. Gibt es eine ganz lustige Story dazu? Darf ich? Okay.
Natürlich.
Und, also ich habe mir eine Brille gekauft und hatte die ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr lang auf. Und ja,
genau, dann bin ich zum Optiker, wollte mir eine Brille suchen, fand so das Modell eigentlich ganz schön, hatte da so ein paar was zur Auswahl und hab gedacht, die sieht eigentlich ganz gut aus. Hab dort eine andere gesehen, hab gesagt, haha, die sieht ja fast aus wie die von der Bingi, die war halt wirklich sehr rund. Und hab die halt gleich wieder weggetan, weil ich mir dachte, ja, mit der Bingi die gleiche Brille, das wäre jetzt echt ein bisschen blöd. Hab mir dann die Brille rausgesucht, in schwarz, ne, passt ja auch sehr gut. Hab die aufgesetzt, fand die eigentlich ganz schick, hab die mir dann abgeholt und Bingi und ich haben uns dann zur Bandprobe gesehen, uns begrüßt, Bingi, ja, schicke Brille und so weiter, also wir haben es gar nicht gemerkt und dann hat Lennox aus unserer Band meinte dann so, sag mal, kann das sein, dass ihr die gleiche Brille habt und wir schauen uns an, denken uns so, mal gucken, mal absetzen, nebeneinander halten, es ist identisch die gleiche Brille.
Und von der Sehstärke?
Da nicht. Ist es unterschiedlich.
Da hast du mich leider überholt.
Ja, richtig. Du hast minus 1,5.
Ja, auf beiden Seiten.
Und ich habe minus 4,5. Genau.
Ich weiß nicht mal von meiner Frau das Sehstärke, geschweige denn von meinen Freunden.
Na, ich habe die auch erst seit 2 Jahren und du seit 1,5.
Ja, und seitdem haben wir auch schon wieder so, also die Brille war nicht das Einzige. Wir haben uns dann irgendwann gedacht, wie wäre es mit einer Sonnenbrille? Und haben gedacht, nochmal passiert uns das nicht. Wir sprechen uns ab. Bingi zum Optiker, Sonnenbrille ausgesucht, kommt wieder. Ich so, ja, sag mal Bescheid, wie es ungefähr aussieht, damit ich nicht auch wieder die gleiche Brille kaufe.
Da habe ich gesagt, und nee, Bingi, die Sonnenbrille holst du dir zu 100% nicht. Ich fand die nicht so hübsch. Ich habe die auch noch nie aufgehabt. Kleiner Fehlkauf.
Richtig, und Bingi meinte, ah, brauche ich dir nicht erzählen, gar kein Ding, du nimmst es sowieso nie. Ich also zum Optiker hin, gedacht, ja, ne, das suchst du dir jetzt raus, was dir gefällt, weil die Bingi meinte, ja, das wird eh nie das Gleiche. Und ich glaube, 2 Tage später sehe ich die Bingi, ah, soll ich dir mal meine neue Sonnenbrille zeigen? Pack das Ding aus und ich hätte schon wieder, es war wieder die gleiche. Also wir haben jetzt beide die gleiche Brille sowie die gleiche Sonnenbrille. Das war,
Und wir haben aber die Sonnenbrille nie aufgehabt. Beide nicht.
Solange sich das nicht beim Geschmack bei Jungs oder so durchsetzt, ist das ja alles noch ganz lustig. Okay, also lockige Haare, dieselbe Brille wie Bianca. Genau, und ein breites Lächeln.
Und dazu kommt ein grün-olivgrünes Shirt mit Kreuzkette, Silber. Aber ich habe extra nochmal ganz genau hingeguckt, es sind unterschiedliche Kreuze und unterschiedliche Ketten.
Genau, dazu eine blaue Jeans und die Schuhe, wie auch die Socken, die bei beiden sehr bestaunenswert sind, seht ihr wie immer im Episodenbild. Genau. So, da hätten wir jetzt den förmlichen Anfang erstmal geschafft mit hier doppelt und so weiter und so fort. Schön, dass ihr da seid. Und schön, Jan, dass du die mitgebracht hast. Wie bist du denn darauf gekommen, hier wieder mal zwei mit herzuschleppen?
Na, eigentlich hatte ich die Bianca angefragt, ob sie mit zum Podcast kommen wollte, weil die lag, also seit den letzten Begegnungen im Bauerngut hatte ich die Idee schon mal gehabt, die Bianca mitzunehmen dazu. Und als ich so ihr geschrieben habe, hat sie gesagt, na, aber nicht alleine, ich würde gerne die Elena mitnehmen. Und dann hat es bei mir im Kopf gerattert, da habe ich gedacht, wir wollten ja sowieso mal wieder eine Doppelfolge machen mit zwei Gästen. Ja, das passt gleich ganz gut und die beiden kann man sowieso schlecht trennen und das wird sowieso viel lustiger, wenn beide zusammen da sind. Da wird es mal wieder eine richtig lustige Folge und mach mal. Also von daher hat es richtig gut gepasst und ja, so ist das passiert.
Na cool. Wo habt ihr zwei denn den Jan das erste Mal gesehen?
Also Jan, am Anfang habe ich immer nur von ihm gehört, weil ich habe eine relativ große Familie. Wir sind 5 Kinder zu Hause und meine 2 nächsten Geschwister, das sind alle älter als ich und die, die als nächstes folgen, waren in der JG sehr aktiv, bis sie dann zum Studium in andere Städte gegangen sind und haben die JG-Leitung und dem JG-Mitarbeiterteam geholfen und haben immer mal vom neuen Jugendwort erzählt, vom Jan. Und genau, da habe ich ihn erstmal so von dem Namen überhaupt gehört. Und aber an die erste Begegnung kann ich mich nicht ganz so erinnern. Da hatte ich mit der Elena vor dem Podcast drüber geredet, wo sie den Jan erstmal gesehen hat. Und da haben wir den nämlich zusammen das erste Mal gesehen.
Ja, wie das könnte ist es richtig. Auch anders sein? Und wo?
Willst du es weiter erzählen?
Mach ruhig.
Okay. Wir sind immer beim Schneeberg mit gewesen und das erste Mal waren wir als Konfis und da habe ich schon, also ich habe nur dieses Bild vor den Augen, wie da so ein Typ mit kurzen Hosen im Winter, was mich sehr gefroren hat, an mir vorbeigegangen ist. Und das denke ich mal, dass das der Jan war. Aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Wo ich ihn dann wirklich gesehen habe, ist zum Vorbereitungstreffen von Schneeberg 2018. Da waren wir nämlich Kleingruppenleiter.
Genau, das
alleine
erste Mal.
Und das erste Mal. Und da haben wir Jan gesehen beim Vorbereitungstreffen und auch, wie man Kleingruppe führt und Themen halten und sowas. Genau.
Genau, beim Crashkurs.
Genau, der sehr gut war.
Ja.
Ja, das ist sehr empfehlenswert für die nächsten Schneeberg-Mitarbeiter. ja, und das ist tatsächlich auch unsere erste Begegnung gewesen, wo ich euch offiziell so richtig wahrgenommen habe bei dieser, bei diesem Schulungstag, bei dem Mitarbeiterschulungstag. Als ihr Konfis wart an dem Tag, war ich ja wirklich nur ein paar Stunden da und da habe ich so viele Menschen auf einen Haufen gesehen und da war überhaupt nicht dran zu denken. Da gab es wirklich wenige, wie zum Beispiel in Robin Scher oder in Raffi Pischmann, die da noch eindrücklich im Kopf geblieben sind. Aber dann das Jahr drauf, da seid ihr mir dann auch aufgefallen. Als erstes mit einem Lachen. Ne? Kichernd im Bauerngut. Ja.
Okay, Jan, du hast vorhin schon gesagt, dass es eine der jüngsten Wundertypen ist, die du je mitgebracht hast und hast dabei die Bianca angeguckt. Wie alt bist denn du?
Also ich bin gerade 17 und bin jünger als der Elena.
Ja, ich bin momentan auch noch 17, werde aber nächsten Monat 18.
Mhm. Und wo kommt ihr her?
Wir kommen aus Bernsdorf. Das ist das schönste Dorf überhaupt, muss man mal ganz, ganz vorab sagen.
Also nach Rötlitz.
Ja. Nee, also es ist wirklich wunderschön dort. die Dorfstraße ist neu, also es gibt jetzt auch keine Unebenheiten mehr.
Ach, da kommt man wohl wieder zur Kirche jetzt bei euch, zum Pfarrhaus?
Ja.
Oh, schön. Kann ich euch wieder mal besuchen kommen?
Gerne, gerne, gerne.
Ja, ladet auch mich gern mal ein. Und auch unsere Hörer da draußen, falls ihr mal wieder jemanden in eure JG einladen wollt, könnt ihr uns Jupfer-Mitarbeiter sehr gern mal einladen. Ich würde nämlich auch gern mal nicht nur mit euch reden hier im Podcast und ihr hört zu, sondern ich würde auch euch auch gern mal wieder sehen oder überhaupt mal sehen und mal kennenlernen. Genau, würde mich sehr freuen. Ihr zwei, was sollte man über euch wissen?
Also, wie das der Jan schon gesagt hat, wir gehören meistens irgendwie zusammen. Also wir gehen schon sehr, sehr lange gemeinsam unseren Weg. Also wir kennen uns schon seit Kindergarten, sind zusammen immer zusammen zur Grundschule gelaufen oder auch mit dem Fahrrad gefahren über die schlechte Dorfstraße.
Wo ich mir einen Platten geholt habe.
Da haben wir auch noch gute Erinnerungen dran, ja. Sind dann später zusammen dort runtergelaufen, um zur Christenlehre zu gehen, dann später zum Konfi-Unterricht. Dann sind wir später auch dorthin gegangen, um eben gemeinsam in die JG zu gehen. Also wir teilen den Weg schon ganz, ganz lang zusammen und das ist auch echt schön.
Leider war es am Anfang immer so, dass wir den Weg zusammengegangen sind und dann, wo wir eigentlich hin wollten, haben wir nicht so viel miteinander gemacht. Zum Beispiel Grundschule und auch Christenlehre und Konfi auch ein Stück weit.
Konfi dann schon mehr.
Schon mehr. Ja. Aber wir haben dann schnell gemerkt, vor allem so nach der Konfi in der JG-Zeit, dass wir uns eigentlich relativ gut ergänzen. Und unser großes Hobby gemeinsam teilen, Musik machen.
Ja, das habe ich vorhin schon ganz aufmerksam gehört, nämlich, dass ihr eine Band habt. Erzählt da doch mal was drüber. Was spielt ihr für Instrumente und wie lange gibt es die Band schon? Wo kann man euch eventuell mal hören?
Also, wir sind Dedication.
Was heißt das übersetzt?
Also, wir hatten eigentlich Dedication mit D-E-D geschrieben. Das ist Englisch, steht für Hingabe. Und es kam uns mal, wie sind wir auf den Namen, durch eine Jahreslosung oder durch eine Tageslosung. Sind wir da drauf gekommen und hatten dann überlegt, es wäre eigentlich ganz cool, das E gegen ein A zu tauschen, dass wir quasi ein Dad drin haben, da auch irgendwie Gott ein bisschen invited ist. Und so kam es auf jeden Fall zu dem Namen.
Genau, Dedication heißt Hingabe und ja, ich finde Wortspiele immer ganz lustig. Niemand versteht immer meine Witze und Dedication hat bis jetzt auch noch niemand verstanden.
Ja. Ich hab's verstanden.
Super, das freut mich.
Und dann haben wir da sogar mal drüber geredet. Echt, hier beim Jugendtag voriges Jahr.
Ach ja, ja, genau. Stimmt. Da haben wir nämlich unseren ersten Auftritt außerhalb Bernsdorf, ersten und einzigen Auftritt außerhalb Bernsdorf gemacht. Man.
Nicht der einzige, war dann nochmal ein Schneeberg.
Ah, stimmt. Stimmt.
Oder Kiezmesse. Ja. Habt ihr uns schon spielen hören? Ja.
Dieses Jahr?
Ja.
Ja. Ja.
Alles klar. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf.
Das waren wir.
Ja, wir sind 7 Leute eigentlich, immer mal ein bisschen wechselnd. Und ja, ich wechsle auch öfters mal die Instrumente, wie es gebraucht wird.
Ja.
Und die Elena ist unsere wunderschöne Gitarristin.
Oh.
Und genau, auch ein bisschen mit Sängerin.
Ich unterstütze auch manchmal noch ein bisschen mit der Ukulele oder solchen Sachen. Und die Bini, die springt hin und her von Klavier zu Ukulele zu Bass. Also das ist der Wahnsinn.
Cool, cool, cool. Ich bin gerade abgeschwiffen. Ich hatte gerade hier unten in unserem Saal, also wir nehmen gerade im Jugendfarmt auf. Wir sitzen im Jupfer oben im Sesselraum. Und wir haben hier einen großen Saal. Und ich habe mir schon immer mal gedacht, eigentlich wäre es cool, mal so ein paar verschiedene Musiker aus dem Kirchenbezirk zusammenzuholen und hier mal so wie ein bisschen ein kleines Studio einzurichten und mal zwischen Wochen da einzuschließen, gucken, was passiert so. Oder mal einen Workshop oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Hättet ihr da Interesse dran?
Ja, sicherlich.
Das war gerade lustig zu beobachten. Bianca hat zu Elena geschaut. Elena hat ganz cool so rübergezwinkert, so wie, ja, können wir schon mal machen. Und dann hat Bianca gesagt, ja, das wäre sicherlich gut. Also man merkt, ihr zwei seid wirklich so ein Herz und eine Seele. Cool. Ihr habt uns auch ein Thema mitgebracht. Packt das mal auf den Tisch.
Ja, also erstmal, unser Thema wäre Glaubenstief. Was kann ich tun? Lass du jetzt so?
Ja, weil man das auch falsch verstehen kann. Glaubenstief, was kann ich tun, um eins zu bekommen oder um es wieder neu zu werden?
Ich war noch nicht fertig.
Okay. Ich höre zu.
Gut. Also erstmal vorweg zu einem Glaubenstief. Ich denke, dass wir da auch alle schon mal irgendwie ein bisschen durch sind. Das ist so eine Phase, wo man sich manchmal denkt, bin ich jetzt eigentlich noch wirklich so richtig bei Gott oder entferne ich mich gerade und habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich gerade völlig abgedriftet bin oder dass ich irgendwie gerade gar keinen Zugang mehr so richtig finde. Und ja, wir haben das in unserer JG immer mal gehabt, dass da manche dabei waren, die gesagt haben, ich habe gerade irgendwie so ein richtiges Tief und ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt am besten machen soll, wie ich damit umgehen soll. Und wir haben uns halt gedacht, ja, was kann man denn da machen? So, und deswegen jetzt auch dieses Thema dahingegen, was kann ich tun, um jemand anderen zu helfen, wenn er gerade anfängt zu zweifeln. Ich denke, Zweifel ist was, was uns alle im Glauben mal passieren kann und auch passiert ist vielleicht sogar schon, dass man manchmal wirklich ein bisschen ins Zweifeln kommt und genau dahingehend, dass wir da was finden, Entschuldigung, wo wir eben ansetzen wollen.
Genau, ich sehe es immer generell so Leute in meinem Freundeskreis, die mal geglaubt haben oder die, die also wirklich vom Glauben abgekommen sind, aber auch einfach auch Leute, die es gerade den Sinn auch einfach nicht mehr sehen zu glauben und ich fühle mich da so nutzlos immer, wenn ich das sehe, aber nichts machen kann. Und genau, ich möchte ja gerne mal wissen, was ihr da machen würdet, wenn ihr jemanden vor euch sitzen habt, wo ihr wisst, der zweifelt gerade, der hat gerade ein Glaubenstief und darum haben wir das mitgebracht.
Spannend, ne? Also gerade von uns Hauptamtlichen erwartet man dann immer, dass ganz viele Leute zu uns kommen, wenn die so ein Glaubenstief haben. Und das Spannende ist, die wenigsten tun das. Die wenigsten haben den Mut, da zu jemandem zu gehen und zu sagen, ey, ich habe da dieses Problem, kannst du mir helfen? Ne? Also die meisten, die so ein Tief durchmachen, machen das für sich aus oder machen das mit sich selber aus oder mit ihrem besten Freund, beste Freundin und suchen sich gar nicht so wirklich richtig Hilfe. Das ist so eine spannende Beobachtung, die ich so die letzten 10, 12 Jahre gemacht habe. Und dann ist es irgendwann einfach, dass sie keinen Bock mehr haben, darüber nachzudenken. Ich habe da einen ganz bestimmten Jugendlichen vor Augen, der bei mir in die junge Gemeinde ging, also der wirklich bloß hätte kommen müssen, der war mein Nachbar, der wohnte neben dem Pfarrhaus, der hätte müssen bloß über den Zaun mit mir reden und hätte sagen können, du, ich habe gerade voll die Zweifel, kannst du mal mit mir reden? Und ich glaube, da fehlt vielen der Mut. Und da, das ist so mein erster Gedanke, euch Hörern Mut zu machen, kommt zu jemandem, der sich mit dem Thema Zweifeln und Glauben auskennt und redet darüber. Ich glaube, das ist so der erste Hinweis, überhaupt zu geben, redet mit jemandem, weil das mit sich alleine auszumachen, wird in die Hose gehen. Das ist so die Erfahrung, die ich, seit ich selber Christ bin, gemacht habe. Wenn ich das mit mir selber ausmache, wird das nichts werden. Ein zweiter Gedanke, der mir zu dem Thema immer kommt, Glauben hat zwei Facetten. Da gab es mal Pro Christ vor 15 Jahren oder so, dass sie hatte als Thema Zweifeln und Staunen. Und da hatten die so als Merchandising so einen Würfel gehabt oder einen Quader. Auf der einen, die eine Seite war blau, die andere rot, dann wieder blau und wieder rot. Und da stand halt auf der einen Seite immer Glauben und auf der nächsten dann Zweifeln, Staunen und Zweifeln. Und das ist halt, kommt mir immer mal wieder hoch, wenn so ein Thema kommt, dass das zum Glauben dazugehört, dass ich auch mal zweifle und ich darf auch mal an dem zweifeln, was Gott ausmacht, was meinen Glauben ausmacht, was mein Verhältnis mit Gott ausmacht und dann ist es aber total hilfreich, wenn man sich da jemanden zum Reden sucht. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zwischen meinen beiden Gedanken. Aber das darf halt auch sein, ne? Also man darf auch mal zweifeln und das ist nicht unbedingt schlecht.
Ich denke sogar, das ist wichtig. Aber mich würde erstmal noch interessieren, was denn da eure persönlichen Erfahrungen damit sind. Also das kommt jetzt nicht aus dem luftleeren Raum, sondern ihr habt da ja bestimmt Erfahrungen mitgemacht.
Also bei mir gibt es so Zeiten, da, also ich find's erstmal cool, Christ zu sein, weil ich hab einfach die Freiheit, auch einfach mal Gott anzuschreien, was das soll. Ich finde es immer so Hammer. Ich darf auch mal Gott meine Meinung sagen. Und das ist für mich immer so ein Glaubenstief, wenn ich einfach an Gottes Plan zweifle und ihnen das ins Gesicht sage. Das macht für mich so ein Glaubenstief, wenn ich halt, wie gesagt, zweifle. Und ich habe das ganz oft, dass ich einfach mal Gott anschreie und ihn frage, warum, weshalb, wieso.
Ich finde es auf der einen Seite cool, weil ich darf das und ich finde es auch Hammer, einfach auch mal das auszusprechen und das nicht mit mir zu verarbeiten, sondern auch mit Gott. Aber auf der anderen Seite ist halt wieder so, ich habe an ihm gezweifelt oder an seiner Größe. Also ich habe das eigentlich sehr oft, dass ich an ihn, Gott zweifle und das finde ich sehr traurig.
Okay, also bei mir ist es eher so, dass ich ab und zu, also das kommt eigentlich gar nicht so oft vor und ich glaube, das ist bis jetzt auch eher so zweimal vorgekommen, dass ich manchmal wirklich gedacht habe, was soll denn das jetzt so? Jetzt ist es wieder nie so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte und habe dann angefangen zu zweifeln, dass das jetzt, was jetzt kommt. In der Situation, als das passiert ist, habe ich mich wirklich gefragt, warum denn und wieso denn und Gott, was soll denn das jetzt? Und ich verstehe das gerade gar nicht, weil ich gedacht habe, das ist so gut für mich, wie das jetzt war und warum hast du das jetzt verändert? Und ich merke das meistens dann im Rückblick, wenn ich ein paar Monate später nochmal auf die Sache zurückschaue, ich sage, okay, das wäre auch nichts geworden, das ist eigentlich gut, dass es so war. Und wo ich dann rückblickend feststelle, das war auch eindeutig der bessere Weg. Und wer weiß, was passiert wäre, wäre ich da jetzt wirklich, hätte ich damit jetzt wirklich so weitergemacht, wie das in dieser Situation war. Aber auch gerade in der Zeit hat mir auch der Bingi sehr gut beigestanden und auch mein Freund. Ja, wo man halt einfach sich aussprechen kann und wo man auch wirklich das Gespräch sucht. Was mir auch damals sehr geholfen hat, war auch mal mit dem Jan zusammen zu beten. Da hatte ich ihn einfach angerufen und wir hatten dann zusammen gebetet. Das war sehr, sehr gut und das hat mich auch sehr aufgebaut. Ich habe an dem Tag auch noch mit mehreren anderen Leuten gebetet und das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel bewirkt.
Also, ich bin Pfarrer. Ich habe noch nie gezweifelt.
Entschuldigung.
Nee, das war ein Scherz. Das geht jedem so. Also es geht Menschen wie ein Pfarrer. wir sind halt alle einfach Geschöpfe und nicht der Schöpfer selber. Und mal ganz ehrlich, ist auch ganz schön abgefreakt, an was wir da eigentlich glauben. So, ne? Dass da irgendwie ein Gott ist, der Mensch wird und der alles auf den Kopf stellt. Der sagt hier, die Ersten werden die Letzten sein und der größte Sieg, den ich jemals erringen werde, ist für euch am Kreuz zu sterben, damit ihr wieder Gemeinschaft mit mir haben könnt und so. Das ist schon irgendwie alles ganz schön spooky. Und dann soll es da noch einen Heiligen Geist geben, der in unserem Leben so Dinge bewirkt und Buße und Umkehr und uns in die Wahrheit führt und so. Das ist schon ganz schön krass. Und ich glaube auch, dass Zweifeln auf jeden Fall zum Glauben dazugehört. Und dass es das beides nicht ohne einander gibt. Und ich finde es, also eure Frage war ja vor allem auch, wie man mit Leuten, die gerade so ein Glaubenstief haben, umgeht. Und ich glaube, wenn man da mal gucken will, wie man am besten nicht mit Leuten umgehen sollte, die ein Glaubenstief haben, dann kann man mal das Buch Hiob lesen. Also da ist ja dieser Hiob und dem wird so irgendwie alles genommen, was er hat. Und der kann irgendwie, also der hat ein richtiges Glaubenstief. Und den seine drei Freunde, die machen so ziemlich alles falsch, was man irgendwie falsch machen kann, ne? Die kommen mit guten Ratschlägen. So, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Such doch mal die Schuld bei dir und so weiter und so fort, ne? Und da hat mir in meiner Ausbildung mal jemand gesagt, und der Satz ist mir bis heute hängen geblieben, Ratschläge sind auch Schläge. Also mit Ratschlägen sollte man sich da ganz sehr zurückhalten, was sowas angeht. Und ihr habt es vorhin auch schon schön gesagt, ne? Also für jemanden beten, da sein, ihn ernst nehmen, mit ihm sprechen, das auch mal aushalten. Also wenn jemand wirklich zweifelt und also es gibt ja so gefühlsmäßigen Zweifel, auch ich fühl gerade Gott irgendwie nicht so, ne? Das können wir ja gut aushalten, wenn es uns mit Gott irgendwie gerade ganz gut geht. Aber wenn jemand so richtig auch mit intellektuellen Zweifeln kommt, also mal so Dinge richtig in Frage stellt und umkrempelt und für sich ganz neu sortiert und so, dann ist es für uns manchmal selber auch ganz schwer, das auszuhalten. Ne? Dann versuchen wir diese Person manchmal zu meiden. Also so ging es mir zumindest schon oft, wenn da jemand war, der wirklich auch meine Welt ins Wanken gebracht hat mit seinen Zweifeln. Ne? Und gleichzeitig habe ich immer wieder erfahren, dass Zweifel letztlich was total Gutes sind, weil sie eben Dinge neu sortieren, weil wir in diesem Glaubenstief, ne, das heißt ja auch Glaubenstief, eine neue Tiefe gewinnen, in unserem Glauben, weil wir irgendwie gestärkt auch letztlich da rausgehen sollen. Genau. Und also zur Frage, wie man mit Menschen umgeht, die irgendwie gerade in so einem Tief drinstecken. Ich glaube, da ist Empathie irgendwie so das Stichwort, also quasi mitfühlen, sich drauf einlassen, mitgehen, die extra Meile gehen, das aushalten, einfach da sein, Hilfe anbieten und vor allem nicht vorschnell mit irgendwelchen Lösungen kommen. Also das passiert mir auch immer wieder, zu sagen, ja, lies doch mal wieder ein bisschen mehr Bibel, bete doch mal ein bisschen und so. Ne? Das ist ja alles gut gemeint, aber ich glaube manchmal auch ziemlich fehl am Platz, weil ja gerade das die Dinge sind, womit Menschen manchmal Probleme haben. Und ich fand es immer gut, wenn ich mal in so einer Situation gesteckt habe und dann mit jemandem drüber gesprochen habe, wenn der mir dann gesagt hat, oh, weißt du was, mir geht es auch manchmal so. Anstatt, ja, das, nee, also das müssen wir jetzt mal, das kriegen wir irgendwie hin, ne? Also da, ich 3 Punkte planen und dann läuft alles wieder so, nee. Sondern wenn jemand mal offen und ehrlich zu mir war und gesagt hat, ey, da an der Frage bin ich auch schon mal verzweifelt oder da habe ich auch gerade keine Antwort drauf. So, also in jedem Fall lieber ehrlich und authentisch sein als ja, Muster XY herbieten.
Und ich würde trotzdem mit Hiob antworten, weil nämlich die das am Anfang doch ganz richtig machen, die Freunde von Hiob, die begegnen ihm nämlich, indem sie sich neben ihm setzen und erstmal ein paar Tage die Klappe halten und zuhören und sozusagen sich auf die Ebene von demjenigen begeben, der wirklich in der Situation steckt, ne? Also ohne selber ins Zweifeln zu kommen, aber einfach für denjenigen da zu sein. Und das ist wie in der Seelsorge eigentlich immer ein guter Rat, für denjenigen oder diejenige grundsätzlich da zu sein, die gerade mit so Zweifeln behaftet sind und da das nicht als schlimm zu empfinden. Ich glaube, das ist eher das größte Problem, dass du da stehst und so, was? Wirklich? Oh Gott, das hätte ich ja von dir gar nicht gedacht. Ne? Also das überfordert ja, da fühlst du dich ja dann selber übelst kacke, wenn was ist dir da jetzt so schlimm dran? Sondern, ne, wie es Danny gesagt hat, so, jo, das ist so ein Teil auch bei mir und, ne, oder Bianca, wie du das vor uns gesagt hast, dass du oft zweifelst und das muss man nicht als schlimm darstellen, sondern das gehört halt einfach zum Glauben dazu und da darf man sich einfach dazu gesellen und ja, gucken. Ne? Also ich habe immer so einen 3-Punkte-Plan in der Tasche, ne? Was ich tun würde, wenn ich ins Zweifeln komme, den ich ja jeden gerne um die Ohren hauen, wenn er das hören will, aber tatsächlich ist der Knackpunkt da sein, zuhören und wirklich erstmal richtig zuhören. Und ich glaube, unser Problem als Hauptamtliche ist meistens, zu Ende zuzuhören, weil wir ganz schnell Antworten haben, weil wir das schon bei hunderten Leuten gehört haben und sofort im Kopf so die Maschine angeht, aha, so und so, wie beim Fritz, beim Karl, bei der Siglinde und bei der Hildegard, genauso wieder das Gleiche. Aha, nee, Kopf ausschalten, zuhören, also nicht ausscheiden, aber freimachen und zuhören, weil jeder ist einzeln unterschiedlich. Nicht jeder ist wie ich, also nicht jedem hilft das Gleiche, was mir hilft.
Und das Problem, wenn wir vorschnell versuchen, irgendwie Antworten oder Lösungen anzubieten, so, ist ja, dass wir quasi, also es ist ja immer noch Gott, ne? Das ist ja kein Gedankenkonstrukt, was dir jetzt irgendwie jemanden nur wieder genug eintrichtern muss, damit er wieder dran glaubt oder so. Sonst ist ja ein lebendiges Gegenüber. So, Gott selber kann Dinge tun und kann Dinge machen. Und also, wie soll ich das formulieren? Das ist wie wenn du denkst, boah, da zweifelt jemand. Das ist wie wenn du, also wenn du einen schlafenden Löwen irgendwie verteidigst, so, das soll der mal schön selber machen. Der kann brüllen, der kann auf sich aufmerksam machen, der kann seine Krallen zeigen, also das ist jetzt ein negatives Beispiel, mir fällt gerade nicht besser ein, aber Gott ist kein abstraktes Gedankenkonstrukt, wo man nur mal wieder irgendwie 2, 3 Argumente gerade rücken muss, sondern Gott ist irgendwie ein lebendiges Gegenüber, was uns auch begegnen kann. Und was auch jemandem, der gerade voll in einer Glaubenskrise drin steckt, irgendwie begegnen kann, und zwar auf seine Art und Weise. Und manchmal ist es einfach so, dass wir vielleicht denken, boah, oh Gott, warum machst du gerade nichts so? Und keine Ahnung, warum spüre ich dich gerade nicht? Und Gott denkt sich, na, weil es gerade nicht dran ist. So, ist gerade wichtig für dich, diese Zeit. Und es ist gerade wichtig, weil ich will dir dadurch was zeigen und ich will dadurch deinen Glauben auf einen festeren Grund stellen. So, ne? Und wo dann auch der Moment kommt, wo Gott wieder anfängt zu reden und anfängt im Alltag zu begegnen und so. Und das können wir nicht machen, indem wir kluge Ratschläge geben oder indem wir, keine Ahnung, was machen. Ich glaube, das Sinnvollste, was wir machen können, ist halt für die Leute zu beten.
Oder mit denen zu beten.
Genau. Aber auch für sie zu beten. Ja. Ne? Genau.
Also ich gehe auch sehr mit dem mit, was du, Danny, vorhin gesagt hast. Diesen Ratschläge sind auch Schläge. Also ich kenne das auch von mir selbst, dass ich auch manchmal zu Raphael eben sage, es reicht, wenn du jetzt nicht 10 Verbesserungsvorschläge hast oder Ideen, wie es besser geht oder was du machen würdest, sondern manchmal reicht es, wenn du einfach sagst, es ist okay, Eli, ich verstehe dich. Und dann reicht es, weil dann weiß ich, das passt auch so. Also er hört mir da auch immer ganz aufmerksam zu und versucht auch zu helfen. Und manchmal merke ich aber auch, dass ich manchmal diese Hilfe entweder gar nie richtig annehmen kann oder einfach gerade überhaupt nie denkt, dass es das Richtige ist. Und wo es mir manchmal wirklich reicht, wenn er einfach sagt, okay, ich verstehe das. Und das Zweite, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, war, dass ich heute früh, da gibt es eine schöne App, die heißt 365 Schritte. Und da stand heute was drin, das fand ich eigentlich auch sehr cool, weil das hier ganz gut herpasst. Und zwar stand da drin, vielleicht heißen Tiefpunkte ja Tiefpunkte, weil unser Leben und unser Glaube dort an Tiefe gewinnt. Und das hattest du auch vorhin sehr, sehr schön gesagt, Danny, dass dort uns Gott, glaube ich, manchmal noch mehr begegnet, weil wir da akribisch danach suchen. Ich glaube, wenn wir im Dunkeln sitzen, suchen wir automatisch nach dem Licht und gucken automatisch nach irgendeinem Ausgang. Und manchmal treffen wir dort auch viel, viel eher auf Gott, als wenn wir uns dort irgendwo anders umgucken und mit vielen, vielen anderen Sachen beschäftigt sind.
Man nennt das ja Wüstenzeiten, ne? Also solche Zeiten des Zweifelns. Und wenn man in der Bibel so Geschichten liest wie Elia zum Beispiel, wo es dem total dreckig ging, da war der in der Wüste und hat gehadert mit Gott und wollte sterben. Und gerade in der Wüste, da musst du erst mal durch, bevor am Horeb dann Gott begegnet ist, ne? Im leisen Säuseln des Windes. Da hat er einen Engel in der Wüste getroffen, der ihn ernährt hat und Wasser gegeben hat. Aber die Begegnung war dafür umso intensiver. Ne? Also in diese Wüstenzeit hat den Elia dann nochmal darauf vorbereitet, Gott zu begegnen. Oder genauso das Volk Israel, als die durch die Wüste gezogen sind. Oder als Jesus in der Wüste gefastet hat, 40 Tage lang. So dieses, der hat zwar nicht gezweifelt, aber diese Zeit in der Wüste war halt da, um sozusagen sich auf das vorzubereiten, was da kommt. Ne? Diese Gottesbegegnung in der Taufe, das ist mein geliebtes Kind, sagt Gott zu Jesus da und zu euch übrigens auch. Aber dass so diese Wüstenzeiten uns oftmals darauf vorbereiten, Gott nochmal ganz neu kennenzulernen, ihm zu begegnen. Und Gott ist trotzdem da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das ist halt das Spannende, wenn wir im Zweifeln sind. Und das ist das Schöne, wenn wir den Leuten halt durch diese Wüstenzeit helfen, irgendwie da sind, für die beten, denen beistehen, dann sind wir wie dieser Engel bei Elia. Ne? Wir geben da nochmal was zu essen und was zu trinken, damit die durch die Wüste durchkommen. Der größte Fehler wäre, glaube ich, die Leute damit mit ihren Zweifeln alleine zu lassen. Das, ja.
Was ich mir auch immer denke, ist, dass Zweifel eigentlich was total, also Sinnvolles ist, ne? Also ganz viele Leute wachsen ja mit so einem Kinderglauben auf. Also kommst aus einer christlichen Familie und kriegst halt so Dinge mit. Und ich denke, das gehört einfach dazu, so mal ein paar Dinge zu hinterfragen und zu gucken, ja, stimmt es denn überhaupt? Also nicht einfach alles als gegeben hinzunehmen, nur weil meine Eltern irgendwie geglaubt haben, dass ja dieser Spruch, Gott hat keine Enkelkinder oder so, ne? Also du kannst nicht irgendwie, nur weil deine Eltern irgendwie auf eine gewisse Art und Weise glauben und dir da versucht haben, was mitzugeben, das eins zu eins für dein Leben übertragen und sagen, ja, dann ist das jetzt halt so, ne? Weil meine Eltern haben das ja schon so. Nee, du musst das für dich selber irgendwie auch immer mal prüfen, ob das denn stimmt. Also nur weil deine Eltern irgendwie geraucht haben, ist es ja nicht, dass du auch rauchen musst, so, ne? Und im Geistlichen gibt es diese Beispiele wahrscheinlich auch, nur weil deine Eltern, keine Ahnung was, in der Brüdergemeinde immer Männer und Frauen getrennt saßen, heißt es ja nicht, dass Gott will, dass wir immer Männer und Frauen irgendwie getrennt sitzen oder solche Sachen. Also ich glaube, da gibt es in jeder Familie so ein paar Dinge und da muss man sich einfach selber auch vergewissern und gucken und mal anzweifeln, ob das denn so richtig ist und so. Ne? Und was halt immer hilft bei Zweifeln, also gerade bei intellektuellen Zweifeln, es gibt ja diese emotionalen Zweifel, wo du erstmal dich ganz weit weg von Gott fühlst, das ist dann nochmal was anderes, aber diese intellektuellen Zweifel, wo du dich vielleicht auch fragst, ob das jetzt wirklich Gottes Wille ist, wie Christen das machen oder dass wir jeden Sonntag irgendwie Gottesdienst haben oder dass, keine Ahnung, wir das Vaterunser beten sollen oder wie wir das Vaterunser beten sollen oder ob das nicht einfach nur eine Floskel ist, so wie wir das manchmal runterleiern, so, ne? Sondern wo man Dinge quasi für sich ganz neu entdeckt, da hilft es ungemein einfach wirklich auch in der Bibel zu gucken, wie Gottes Wesen ist und wie Gott sich offenbart und das mit dem zu überprüfen und da als Folie dagegen zu halten, was man halt gelernt hat oder was man richtig meint. So. Es gibt Leute, die haben ganz lange gedacht, es ist richtig, irgendwie schwarze Menschen anders zu behandeln als weiße Menschen. So. Und dann gibt es Leute, die haben die Bibel gelesen und haben irgendwie gecheckt, ach nee, das ist ja doch nicht Gottes Wille. So. Und bei den deutschen Christen war es irgendwie genauso. Ne? Also da gibt es Leute, die sagen, ja, Gott hat sein Volk verworfen, die Juden und so weiter und so fort. Und die haben doch alle in Schüsse gehört. Und dann gab es Christen, die sind da hinterher gerannt, weil die dachten, das ist halt richtig so. Dann gab es Leute wie Bonhoeffer, die haben das bezweifelt und haben gesagt, nee, sorry, aber in meiner Bibel steht da was anderes. Und nur weil das alle anderen so machen, ist es nicht, dass ich das auch so machen muss. Und ich glaube, jeder muss irgendwie so seinen Weg finden und seinen Weg mit Gott gehen. Und das kann man nur, wenn man mal was in Zweifel stellt, wenn man mal was in Frage stellt und wenn man mal was auch mal dekonstruiert, um es danach wieder frisch aufzubauen und auf ein solides Fundament irgendwo zu stellen. Also ich finde, Zweifel sind da ungemein wichtig. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Ne? Also zweifelt man um des Zweifelns willen, weil es irgendwie ganz cool ist, von anderen bemitleidet zu werden und irgendwie so eine Außenseiterrolle einzunehmen und sich als Opfer zu inszenieren, oder zweifelt man wirklich, weil man irgendwie weiterkommen will? So.
Ja, oder weil die Umstände halt gerade so sind, dass ich an Gott zweifle. Ne?
Ja. Aber selbst dann kannst du es quasi meiner Meinung nach produktiv angehen. Also bei mir sah das mal so aus, ich glaube, ich habe das sogar schon mal im Podcast erzählt, da war so eine Situation, da hatte ich in Leipzig echt keinen Bock auf Gott gerade. Ich war richtig sauer. Ich glaube, das war hier Ehe und Familie, also hier in der Folge zum Thema Ehe, Familie, Paare, Beziehung, so ungefähr. Weil ich damals erlebt habe, dass ganz viele Leute irgendwie mit ihrer Freundin irgendwie zusammenziehen konnten, als ich in Leipzig war, frisch studiert habe und meine Freundin, zukünftige Frau, halt in Berlin war. So, und Gott halt nicht die Wege so geführt hat, dass wir da zusammenkommen. Mich hat es tierisch genervt, ich hatte tierisch die Schnauze voll von Gott und war da auch in so einem Zweifel, ob er es denn gut mit mir meint. So, ne? Dann habe ich mir eine Flasche Wein geschnappt, bin zum Völkerschlachtdenkmal, da war gerade Rock gegen Rechts, und habe mich dort hingesetzt und habe da quasi zugehört, was die Band zu spielen, was da so los ist, und habe die Flasche Wein geleert und war dann leicht angeschwipst. Und dann kam eine Freundin aus der Gemeinde vorbei mit ein paar Arbeitskollegen und meinte, hier, wir gehen jetzt noch ins Bayerhaus runter, was trinken, kommst du mit? Ich so, natürlich. So, und ich wollte an dem Abend nichts mit Gott zu tun haben. So. Ich war richtig sauer so, und hab gedacht, ne? Und dann saßen wir dort und dann ging die Runde rum, einmal um den Tisch, was studierst du denn eigentlich? Und ich dachte mir, scheiße, ich studiere Theologie, ne? Wenn das bei mir ist, habe ich wieder was mit Gott am Hacken und muss mich jetzt hier wieder als Verteidiger des christlichen Glaubens aufspielen oder was weiß ich, so gefühlt, ne? Und dabei bin ich gerade selber total am Zweifeln und keine Ahnung. Und dann ging die Runde so rum und dann kam es natürlich bei mir an und dann haben die natürlich gefragt, was studierst du? Und ich habe gesagt, Theologie. Und dann ging es, was, wie kann man denn heute noch an Gott glauben? Und keine Ahnung was. Und in diesem Moment, also ich war total ehrlich, wie es mir gerade geht und so weiter und so fort. Aber an diesem Abend haben zwei Leute irgendwie ihr Leben Jesus gegeben. So. Und es war, also selbst im Zweifel können solche krassen Dinge passieren. Einfach, also wenn man, ich war nicht in, also ich wollte an dem Abend nicht über meinen Glauben reden. Für mich war klar, dass es einen Gott gibt. Für mich war aber der große Zweifel, meint er es eigentlich gut mit mir? So, ne? Und die Frage ist schon, wie wir in solchen Situationen umgehen. Also ob wir sagen, ja, ich bin halt kein Christ oder ich studiere Medienwissenschaften. Also ob man da lügt oder ob man trotzdem einfach den Dingen, die man für richtig hält, treu bleibt. Zum Beispiel die Wahrheit zu sagen, wenn dich jemand fragt, sag mal, was studierst du eigentlich? Genau.
Ja. Mir fällt gerade die ganze Zeit so ein, wenn ihr immer über Zweifel redet, wo ich das erste Mal
überhaupt von dem Wort Zweifel gehört habe. Und zwar war das, also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind eigentlich fast immer jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und ich war auch musikalisch schon zeitig in der Kirche engagiert, habe im Kinderchor, hieß es bei uns, mitgesungen. Und da gab es mal ein Lied, da hieß es Zweifel und Staunen oder so.
Ja,
da kann man nur staunen. So, ja, und da geht es halt um Zweifel. Und später habe ich dann mal das erste Mal von Zweifel, was es eigentlich heißt, und auch selbst gezweifelt. Und da kam mir sofort dieses Lied in den Kopf und so dieses Zweifel mit dem Staunen zu verbinden, das finde ich, ja, das hat mich so das erste Mal überhaupt geprägt, wo ich gesagt habe, wo ich alles hinterfragt habe. Das hat mich gerade an eine Geschichte vor uns erinnert mit den behütetes Elternhaus und dann, man muss aber auch mal selber hinterfragen. Und es hat mich gerade sehr an mich erinnert.
Ja. Nein, das Schöne ist ja auch, also zum Beispiel bei Wundern, das ist mir vor kurzem mal bewusst geworden, warum Wunder eigentlich Wunder sind. So, Wunder sind Wunder, weil wir uns drüber wundern sollen. Nicht, weil wir die erwarten oder weil wir die voraussetzen, so nach dem Motto, das ist doch total logisch, dass Gott das kann oder das macht oder so. Es ist halt nicht total logisch, dass der das macht, so. Sondern wir wundern uns halt, wenn ein Wunder passiert und nicht wir erwarten ein Wunder oder so. Ne? Und bei ganz vielen Leuten, die zweifeln, da denken wir ja auch oft, jetzt habt ihr mal nicht so, ist doch alles ganz einfach und Gott kann dir doch das doch jetzt wegnehmen oder so. Nee, aber das ist dann halt auch dieses Staunen, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn wir aus so einer Phase des Zweifelns herauskommen, dann staunen wir manchmal, was das eigentlich mit uns gemacht hat oder wie wir da rausgekommen sind. So. Also was Gott letztlich in unserem Leben getan hat. Genau. Ja. Noch irgendwelche Zweifel? Genau, also an euch da draußen. Oder wir können ja mal umdrehen. Was würdet ihr zwei denn unseren Zuhörern raten, wenn die mal wieder so eine Phase des Zweifelns haben oder wenn die vielleicht in ihrer jungen Gemeinde jemanden haben, der gerade mit Zweifeln zu kämpfen hat?
Also ich an der Stelle, wenn ich jetzt jemanden empfehlen, wenn ich jetzt das nächste Mal, sag ich mal, zweifle, wäre ich, denke ich mal, auf jeden Fall das machen, was der Jan vor uns angesprochen hat, einfach mal diesen Mut aufbringen, diesen ersten Schritt auf einen Hauptamtlichen oder irgendjemanden zuzugehen. Und mit ihm darüber reden, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht und das werde ich auf jeden Fall, also einfach mit irgendjemandem drüber reden. Ich mache das immer relativ mit mir selbst aus oder erzähle höchstens meinen Eltern irgendwie mal was davon. Aber das finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Gedanken, den du da angebracht hast.
Ja, also ich würde mich da Winky anschließen, dass es einfach immer gut ist, mit jemandem drüber zu reden. Also einerseits auch, weil ich selbst schon die Erfahrungen gemacht habe, wie eben einmal mit dem Jan, dass ich das auch definitiv immer öfters machen würde, da das mir wirklich sehr geholfen hat und ich das auch wirklich jedem nahelegen könnte, jedem ans Herz legen würde, dass er das wirklich macht oder auch eben, ja, sich da Hilfe sucht. Und auch innerhalb der JG gibt es auch viele Leute, die man ansprechen kann und auch, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass ihr euch jemanden sucht, dem ihr vertraut. Weil das ist dann einfach schon eine ganz, ganz gute Basis. Und manchmal ist es aber auch gut, zum Beispiel auch bei der Seelsorge habe ich einmal die Erfahrung gemacht, da habe ich mit jemandem geredet, der mich eigentlich gar nicht kannte. Und im Endeffekt habe ich mir am Anfang gedacht, ja, was will mir denn derjenige jetzt helfen? So, der hat doch gar keinen Plan von mir, von meinem Leben, von meinen Umständen. Und im Endeffekt war das richtig gut, weil man als fremde Person auch manchmal eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Blickwinkel hat, der manchmal selbst gar nicht auffällt, weil es einfach so nahe liegt. Und der guckt da von oben von einer ganz anderen Perspektive drauf und sagt, warum hast du das und das noch nie gemacht oder so. Und wir haben auch ziemlich schnell herausgefunden, dass wir auch einige Ähnlichkeiten haben. Und trotz, dass ich am Anfang dort in das Gespräch reingegangen bin mit, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so viel bringt, war es am Ende sehr bereichernd und das kann auch sehr gut sein. Ja.
Genau, das Thema Seelsorge. Sucht euch jemanden. Auch so, also schon vielleicht, wenn es euch gut geht, jemanden, den ihr vertraut, jemanden, mit dem ihr vielleicht auch mal längere Strecken geht. Genau, wir haben in der Ausbildung gelernt, ein guter Seelsorger ist dumm, faul und neugierig. Das finde ich eine super Definition eines guten Seelsorgers. Der ist nämlich dumm, der weiß nicht, was für dich das Beste ist und schreibt dir vor, was du am besten als nächstes für einen Schritt machen sollst. Er ist faul, das heißt, er macht nicht die Arbeit, die du eigentlich machen müsstest. Nämlich zum Beispiel dich mal mit Leuten versöhnen oder mal Dinge ansprechen. Und er ist neugierig, das heißt, er interessiert sich wirklich für dich und für dein Problem und redet nicht die ganze Zeit nur von sich selber. Genau. Ja, falls ihr mal irgendwie eine Ausbildung zum Seelsorger machen wollt oder so, wir bieten das hier, glaube ich, auch in unregelmäßigen Abständen immer mal an, so einen Workshop, zumindest so Grundlagen, was Seelsorge angeht. Schaut da gerne mal auf unserer Website vorbei, wenn es da mal wieder was gibt. Genau, und sonst danke ich euch zweien erstmal, dass ihr hier gewesen seid.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, sehr gerne. Und Jan, danke dir, dass du die mitgebracht hast. Und wir sind natürlich ein regionaler Podcast, das heißt, wir fragen euch immer noch, was ihr für einen Tipp habt für uns und unsere Hörer, was man hier im Kirchenbezirk unbedingt mal gesehen oder erlebt haben sollte.
Also als erstes wollen wir mal ein bisschen Werbung für unsere JG machen. unsere JG findet immer freitags 19:30
Ja.
Bei uns im Pfarrgebäude, JG-Raum, Gemeinderaum statt. Und ihr könnt da gerne hinkommen, auch wenn die Bernsdorfer meistens ein bisschen schüchtern sind. Wir freuen uns sehr. Es gibt in unregelmäßigen Abständen Essen. Ja, aber ich kann euch immer einen Tee kochen und dann können wir uns zusammen die Zunge verbrennen.
Ja, in Zukunft sollte es auch wieder regelmäßig werden mit dem Essen, aber wir freuen uns immer über neue Gesichter, über neue Leute und die da auch manchmal ein bisschen frischen Wind mit reinbringen, das ist echt cool. Und auch selbst wenn ihr jetzt von anderen JGs seid, einfach mal fragen, ob wir uns gegenseitig besuchen wollen, wir sind da auch immer sehr offen für. Und das Zweite, was wir da haben, wäre der Windmühlenberg. Das sollte man unbedingt gesehen haben. Das ist ein Berg, der ist bei uns in Bernsdorf, grenzt ein bisschen an Gersdorf ran.
Und Hohendorf.
Ja, ja, gut.
Aber man kann das in das schöne Bernsdorf gucken, was die Hauptsache
ist. Ja, es sieht wirklich schön aus. Also von dort oben, Bingi und ich waren dort immer mal dort für Sonnenuntergänge, teilweise auch sogar Sonnenaufgänge.
Das hat leider bis jetzt immer sehr...
Also es war manchmal echt ein bisschen enttäuschend, also wo ja. Dann die Sicht irgendwie gar nicht da war.
Aber
trotzdem
wenn eigentlich wir immer alleine cool. Sind, dann sind immer schöne Sonnenuntergänge und Aufgänge. Genau. Das stimmt. Dort ist eine Bank und eine Windmühle und dort kann man sich hinsetzen und das ist der schönste Platz der Erde.
Es ist wirklich schön, dort oben kann man sehr gut abschalten. Wir nutzen auch den Ort oft für Gebete, fürs Beten, Tag auswerten, Wochen auswerten. Es ist eigentlich immer sehr, sehr cool dort oben, weil man auch dort schlechtes Netz hat. Also die Handyfunktionen sind eingeschränkt. Das ist immer ein Pluspunkt, weil man da nicht abgelenkt wird durch irgendwelches Piepsen, Klingeln, Leuchten, Blinken von irgendwelchen technischen Geräten. Und halt, ja, man kann dort wirklich richtig gut zur Ruhe kommen. Wir sind auch immer ab und zu mal dort oben ein bisschen Worship machen.
Mit genau. Ukulelen.
Ja, vielleicht trifft ihr uns dort oben, vielleicht auch nicht. Aber ja, der Ort ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Da kann man auch Gott schön anschreien, weil die Windmühlen so laut sind.
Genau.
Das hört niemand anders.
Alles klar, vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Jan, dass du sie mitgebracht hast. Vielen Dank euch, die ihr zugehört habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Wir wünschen euch noch einen gesegneten Tag, wann und wo auch immer ihr das hier hört und würden uns über Feedback freuen oder wenn ihr den Podcast teilt, genau, damit noch mehr Leute den hören können. Euch allen eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.